Mein Name ist Nobby Morkes und ich kandidiere für die Bürgermeisterwahlen 2015 in unserer Stadt. Ich habe zwei Kinder, Lara und Felix, bin vom Beruf Kultur- und Eventmanager und würde gern Ihr Bürgermeister werden, weil ich die Sprache der Bürger spreche, offen, ehrlich und direkt, und ich würde immer so bleiben, wie ich bin, nämlich authentisch.
Ja, schön, dass Sie den Weg zu uns in unser beschauliches Wohnzimmer hier gefunden haben auf dem Berliner Platz. Das Prozedere ist ja soweit klar. Wir hören uns jetzt die Stimmen an und quatschen so ein bisschen darüber, und wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren. Und zwar geht es bei der ersten Stimme um die City Lights, und da haben wir einen jungen Herrn interviewt und der hat eine ganz bestimmte Frage, und die hören wir uns jetzt erstmal an.
Ja, gerne.
Hier.
Liebe Bürgermeisterkandidaten, mich würde interessieren, eure City Lights, die ihr auf den Weg gebracht habt, sahen in den letzten Wochen so aus. Es ist kein Aushängeschild für die Stadt, und habt ihr dadurch weniger Einnahmen, weil die Werbebetreibenden irgendwann ihre Aufträge zurückziehen, oder wie wollt ihr das weiterhin vermeiden?
Ja, so vielleicht hat der ein oder andere es mitgekriegt. Die City Lights, die neuen City Lights, die sahen ja eine kurze Zeit ziemlich desaströs aus. Wie erklärt sich das? Was ist da schiefgelaufen? Und gibt es tatsächlich dann Verluste durch die Werbepartner?
Ja, da muss man eigentlich den Baudezernenten Herrn Schulz fragen. Der hat das Ganze ja in die Wege geleitet. Der hat ja unsere Bushäuschen abreißen lassen, weil er meinte, dadurch haben wir mehr Einnahmen. Wäre das nicht passiert, hätten wir nicht diese desaströsen City-Light-Poster, die jetzt überall aus dem Rahmen fallen. Also da gebe ich diese Frage gerne an den Verantwortlichen, Herr Schulz, weiter. Das alles hätte nicht sein müssen und wir hätten 1,6 Millionen Euro an Steuergeldern sparen können.
Was genau ist da denn schiefgelaufen?
Das müssen Sie Herrn Schulz fragen. Von mir aus ist gar nichts schiefgelaufen. Die alten Bushäuschen waren vollkommen intakt. Und das Interessante ist, dass die Verwaltung immer wieder eben vergisst, dass wir vorher auch Werbeposter hatten, dass wir Litfaßsäulen hatten. Und die Verwaltung schmeißt alles in einen Pott und meint also, wir haben dadurch wesentlich mehr Einnahmen. Und das stimmt definitiv nicht. Wir haben 1,6 Millionen Euro an Steuergeldern dadurch vergeudet.
Also alles in allem ein bisschen unglücklich gelaufen, die Situation.
Nein, das ist nicht unglücklich gelaufen. Das ist katastrophal für die Finanzen und für den Steuerzahler. Der Steuerzahler muss etwas bezahlen, was wir eigentlich nicht hätten bezahlen brauchen, weil alles andere war intakt.
Was hätte man denn besser machen können?
Oder? Wir hätten die alten Bushäuschen stehen lassen können. Wäre gar kein Problem gewesen und alles wäre beim Alten geblieben. Und die Firma Deco ist ja sogar teilweise auf Wünsche eingegangen, die Stadt hatte. Also wenn alles beim Alten geblieben wäre, wäre der Steuerzahler nicht um 1,6 Millionen mindestens eben belastet worden.
Und kann man jetzt damit rechnen, dass eben die Stadt auch Werbeeinbußen machen muss, wenn das jetzt doch so schlecht läuft?
Das kann ich nicht sagen, das wird die Zukunft zeigen.
Das wird die Zukunft zeigen. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema, und zwar geht es da um die Innenstadt. Unsere Innenstadt hier in Gütersloh, in der wir uns gerade befinden, und wir hören erstmal die Stimme.
Gerne.
Mich würde interessieren, was Sie als Bürgermeisterkandidat vorhaben, um die Lebensqualität in Gütersloh zu erhöhen. Und was mir dazu einfällt, ist die Begrünung der Innenstadt, dass da was Dauerhaftes auch geschieht, weil der Gütersloher Frühling halt sehr, sehr schön ist. Das finden alle, das kommt immer sehr gut an, aber es ist immer sehr schade, wenn alles wieder abgebaut wird. Und ob man nicht den Marktplatz dann doch wieder auf dem Kolbeplatz oder woanders dann ausquartieren könnte, ja.
Ja, dann erstmal vielleicht die Frage, wie sehen Sie denn selber die Innenstadt, schön oder nicht so schön?
Die Innenstadt ist für Ihre Begriffe eigentlich kaum zu verschönern. Es ist richtig, was die Fragerin gerade sagte eben, wir haben am Anfang, als die Idee gekommen ist, mit dem Begrünen des Berliner Platz diese Gartenträume zu machen, gab es nur 2 Tage. Und wir haben uns immer dafür eingesetzt, und das hat man auch immer wieder die Rückmeldung aus der Bürgerschaft gehört, dass gerade dieses Herz der City quasi, der Berliner Platz, dass der eben mehr Grün haben soll. Und eben durch die 4 Wochen, die dann verlängert worden sind, ist es eigentlich eine gute Idee. Die Problematik, die man immer hat, ist eben die Konfrontation mit dem Markt. Von daher gehend aus, ich habe mich immer dafür eingesetzt oder mich immer wieder gefragt, warum ist der Markt nicht auf dem Marktplatz da, wo er eigentlich hingehört. Aber da kommen wir wieder in die Konfrontation, nicht nur mit dem Marktbeschickern, sondern auch mit dem Einzelhandel, der sagt, dieser Markt belebt natürlich auch direkt die Innenstadt. Von daher gehend ist das alles ein zweigleisiges Schwert. Die Begrünung können wir tatsächlich ruhig noch etwas länger lassen. Und wir haben ja hier Eigeninitiativen in Bezug auf die Begrünung. Es ist zwar nicht grün, was am Kolbeplatz gerade passiert, aber der Sandplatz zum Beispiel am Kolbeplatz, eine gute Idee, die Oase. Wir haben weniger Meter weiter eine schöne Grünfläche, das ist der Dreiecksplatz mit Geschäften drumherum, die auch immer wieder genutzt werden. Also durch die Eigeninitiative der Einzelhändler haben wir schon eine Innenstadt, die sich doch im Vergleich zu vielen anderen Städten, besonders wenn ich ins Ruhrgebiet schaue, doch durchaus sehen lassen. Kann.
Jetzt sprach ja die junge Dame von dem Begriff Lebensqualität. Was denken Sie, wie steht es um die Lebensqualität in Gütersloh allgemein, aber auch hier in der Innenstadt?
Die Lebensqualität ist natürlich auch ein weiter Begriff. Was versteht man unter Lebensqualität? Zur Lebensqualität gehört zum Beispiel, was wir in Gütersloh haben, ein gutes Freizeitangebot. Wir haben die Bäder hier, wir haben eine Stadtbibliothek, wir haben ein Theater, wir haben also eine ganze Menge, was die Lebensqualität, die Aufenthaltsqualität in unserer Stadt natürlich erhöht. Lebensqualität in der Innenstadt selber, da würde ich mir eben mehr Cafés wünschen, mehr Möglichkeiten tatsächlich, um sich hinzusetzen, mehr Möglichkeiten, um miteinander zu kommunizieren und auch die Plätze besser miteinander zu verbinden. Aber wir haben ja im Augenblick auch ein Städtebauförderungsprogramm, das haben wir beantragt eben von der Politik und von der Verwaltung aus, und es wird noch entsprechende Verbesserungen geben, wie zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz, eigentlich ein Schandfleck, oder auch der Büskerplatz, und auch da wird es jetzt Möglichkeiten geben, eben durch Städtebaufördermittel, eben die wir dadurch, dass wir die Innenstadt eben besser, attraktiver auch noch gestalten können.
Also die Sachen stehen auf jeden Fall auf der Agenda.
Die Sachen stehen auf der Agenda, ja.
Sehr schön. Wir haben die nächste Frage, die ist auch sehr interessant, die kommt von Herrn Terrach, der ist im Vorstand von Via Casa, ist wahrscheinlich ein Begriff, und der hat auch eine ganz spannende Frage.
Die hören, hören wir mal zu.
Ja, auf jeden Fall.
Mich würde interessieren, wie das hier in Gütersloh mit bezahlbarem Wohnraum ist. Denn Via Casa kümmert sich um Menschen, die heute keinen bezahlbaren Wohnraum mehr bekommen, weil sie eben behindert sind und auch sonstige Schwierigkeiten machen. Und ich möchte von Ihnen wissen, was Sie tun wollen, um in dem Rahmen, wie es das Sozialamt vorgibt, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen.
Vielleicht kurz mal für die Zuschauer, also es geht um folgendes Problem. Die Leute, die Hilfe empfangen, die kriegen einen bestimmten Betrag, also Sozialhilfe, aber können sich von dem Betrag, den sie kriegen, eben in Gütersloh wenig Wohnraum leisten. Ist das in der Verantwortung der Stadt, da was zu ändern, und wenn ja, was kann man da machen?
Also die Menschen, die Hartz IV empfangen, die bekommen ja nicht nur Sozialhilfe bzw. eben Zuwendungen, sondern es gibt ja auch Wohngeld, es gibt Hilfe zum Lebensunterhalt, wie es dann auch offiziell heißt. Die Problematik ist eben, wir haben viele Engländerwohnungen, und manche sagen eben, die Stadt soll diese Wohnungen auch kaufen, damit wir mehr sozialen Wohnraum schaffen. Die Problematik ist, wir wissen ja noch nicht mal, wem teilweise diese Flächen oder diese Wohnungen gehören. Ein Drittel davon gehört eigentlich nur dem Bund. Die kommen wahrscheinlich auf den Markt. Ob die Stadt Gütersloh allerdings dafür das Geld hat, und das muss man hier ganz realistisch und ganz offen sagen, das sei dahingestellt. Wir haben eben bezahlbaren Wohnraum. Es gibt ja ein kommunales Baulandmanagement, wo junge Familien, die auch bis zu einem bestimmten Einkommen nur verdienen, sich eben preisgünstig eben Grundstücke kaufen können. Das würde natürlich für diejenigen nicht reichen, die quasi Hartz IV empfangen oder die Wohngeld beziehen. Und das wird noch eine ganz große Herausforderung. Wir haben Sozialwohnungen, die allerdings nicht ausreichen. Und im Augenblick sind wir ja sogar noch auf der Suche hier in Gütersloh, Quartiere für die Flüchtlinge, für die Asylbewerber zu finden. Also wir kommen ganz schön in die Bredouille. Und eine Lösung, ich würde jetzt lügen, wenn ich Ihnen sagen würde, die Stadt würde also Wohnraum kaufen. Das ist alles abhängig momentan von den städtischen Finanzen. Und wer das momentan behauptet, ich würde mich gerne dafür einsetzen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die Problematik ist nur, und das müssen wir hier an dieser Stelle ganz offen und ehrlich sagen, wer bezahlt das, wer hat das Geld, diese Wohnungen zu kaufen? Die städtischen Wohnungen sind momentan eben voll belegt, eben auch mit Flüchtlingen, mit Hilfesuchenden. Und neuen Wohnraum zu schaffen, das wird eine große Aufgabe sein, der ich mich gerne stellen würde. Aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, eine Lösung dafür, die gibt es im Augenblick leider nicht.
Das ist natürlich erstmal sehr schade, aber wir sind gespannt, was die Zukunft so mit sich bringen wird.
Ja, alles andere, wenn ich Ihnen sagen würde, das und das würde ich machen, nein, das möchte ich nicht, weil ich würde Ihnen hier niemals etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Und das ist alles, wie gesagt, dieses ganze Thema ist wirklich zu ungewiss. Dafür einsetzen, die Möglichkeiten zu eruieren, gerne. Aber ein Versprechen abzugeben, was kann man tun, das ist hier vollkommen fehl am Platz und wirklich leider unmöglich.
Aber finden Sie denn, die Stadt wäre in der Pflicht, dass man da in ganz naher Zukunft eine Lösung findet, weil die Leute sind ja nun mal da, aber haben Probleme, Wohnraum zu kriegen. Gerade so die Leute wie Via Casa, die eben Wohnraum nur vermitteln im Prinzip, weil die Leute sonst keine Wohnung kriegen würden. Genau, nochmal konkret die Frage, ist das eine Pflicht der Stadt, dass man da wirklich jetzt konkret und schnell eine Lösung findet?
Es ist keine Pflicht der Stadt, aber es wäre eine freiwillige Aufgabe, die wichtig ist natürlich für unsere Menschen, die in soziale Notsituationen geraten sind. Und von daher müssen wir dieses Thema anpacken. Aber ich sagte gerade schon, wie können wir dieses Thema anfassen? Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, wir würden diese 1000 Wohnungen oder 600 Wohnungen kaufen, das sind Märchen aus 1001 Nacht. Und das muss man dem Bürger ehrlich und offen tatsächlich sagen. Momentan, wie die Haushaltssituation ist und eben die Situation der Flüchtlinge. Und dieser Zustrom wird noch lange anhalten. Und da müssen wir sehen, wo wir Prioritäten setzen.
Sehr schön, ich bedanke mich für die Antwort. Wir machen weiter mit dem nächsten, auch sehr wichtigen Thema. Es geht um das Thema Inklusion, auch seit ziemlich vielen Jahren in den Medien sehr präsent. Und wir hören uns erstmal die Stimme des Chefs des Wertkreises Gütersloh an, Herrn Busch-Siewicke.
Mich würde interessieren, auch alle Mitarbeiter des Wertkreises Gütersloh würde interessieren, wie Sie, liebe Bürgermeisterkandidaten, zukünftig als möglicher Bürgermeister mit dem Thema Inklusion umgehen möchten. Sowohl für das Thema Schule, als auch Arbeit, als auch Freizeit, als auch Gemeinwesen wäre das sehr spannend, wo Sie da zukünftig Ihre Schwerpunkte setzen. Vielen Dank.
Ja, Inklusion natürlich ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr großes Thema, ein schwieriges Thema. Vielleicht können wir damit anfangen, dass Sie uns sagen, Inklusion, wie wichtig ist Inklusion und funktioniert Inklusion, gerade bei uns in Gütersloh auch?
Also funktioniert Inklusion, das kommt immer darauf an, mit wem man das Thema macht. Eben Kindergärten, Schulen, es gibt ja vom Land Vorgaben, aber wir haben gerade als BFGT nach 10 Jahren ganz hartem Kampf mit der Politik und mit der Verwaltung es durchgesetzt, dass wir in Gütersloh einen Behindertenbeirat bekommen. Dafür hat die BFGT und ich persönlich 10 Jahre lang gekämpft. Das heißt also, selbstverständlich wollen wir das unterstützen, aber das geht nur gemeinsam mit den Schulen, mit den Kitas und vor allen Dingen ist es natürlich wichtig, auch das entsprechende Personal dafür zu haben. Die Erzieherinnen in den Kitas sind heute schon mehr als überfordert. Das hat gerade der Kita-Streik gezeigt, das haben wir gerade mehrfach gesehen. Und da ist die Frage, haben wir die Möglichkeit, auch entsprechendes fachliches Personal dazu einzustellen? Und auch das wiederum erzeugt Kosten. Auf alle Fälle würde ich das ganze Projekt unterstützen. Wir brauchen natürlich da auch die Zuwendung und die Unterstützung vom Land bzw. auch vom Bund, damit diese Sache auch bei uns in Gütersloh vorangebracht werden kann. Und vor allen Dingen ist es ganz, ganz wichtig eben, wenn die Inklusion in die Schulen geht, wenn die Inklusion in die Kitas geht, dann müssen wir eben mit den Erzieherinnen vorher sprechen, mit dem Lehrpersonal sprechen und ihnen nicht einfach etwas, sage ich mal, in die Klassen oder in die Kitas setzen, sondern wir müssen sie vorher mit ins Boot nehmen, wir müssen vorher mit ihnen reden und wie gesagt, es muss Fachpersonal dabei sein, sonst habe ich die Befürchtung, dass das Thema Inklusion nur so mitläuft und dazu ist es eigentlich viel zu wichtig.
Jetzt ist ja das Thema Inklusion schon seit über 5 Jahren präsent in den Medien, auch im deutschen Staat. Wie ist denn das? Jetzt gibt es auch seit dem Beginn der Inklusion natürlich viele Probleme. Jetzt wäre die Frage, kann Inklusion überhaupt funktionieren? Weil das Problem gibt es ja schon lange und eine Lösung findet man ja bis jetzt noch nicht.
Inklusion kann funktionieren, wenn die richtigen Menschen zusammengeführt werden. Deswegen sagte ich, man braucht Fachpersonal. Ich kann also nicht eine Person, die niemals etwas mit Behinderten zu tun gehabt hatte, einfach eben damit beauftragen, so mach das mal. Jetzt ist natürlich nicht jeder Lehrer und jede Erzieherin mit diesem Thema beschäftigt und in dieses Thema involviert. Von daher ist es wichtig, eben entsprechende Kurse und Schulungen abzuhalten. Wie gehe ich mit ihnen um? Und deswegen habe ich vorhin noch mal den Hinweis gebracht, wie ist es mit dem Fachpersonal? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das mit integrieren und dass wir das mit einsetzen.
Jetzt generell vielleicht ganz allgemein Inklusion, wichtiges Thema oder sollen die Kinder doch lieber auf der Förderschule bleiben?
Nein, wir versuchen überall, deswegen sagte ich vorhin als Intro, wir haben uns ganz intensiv 10 Jahre lang für den Behindertenbeirat in Gütersloh eingesetzt. Die Behinderten sind ein Teil unserer Gesellschaft. Und genauso ist es hier sehr wichtig, eben diese Thematik aufzugreifen. Ich bin durchaus dafür, aber es muss ein Miteinander geben. Wir können sie nicht auf den linken Stuhl in der ersten Reihe auswärts setzen, sondern wir müssen auch bei den Schülern, wir müssen in den Schulen, in den Kitas auch das Bewusstsein dafür stärken. Und das ist eben dieses Miteinander, was wir bei dem Inklusionsthema benötigen.
Sehr schön, wir waren bei den Kindern oder sind immer noch bei den Kindern und wir bleiben auch bei den Kindern. Aber jetzt schrauben wir das Alter ein bisschen zurück und wir gehen zu den ganz Kleinen. Hier einmal eine Stimme.
Mich würde interessieren, liebe Bürgermeisterkandidaten, was ihr gedenkt, für die Kinder in der Innenstadt zu tun. Es gibt nur wenige Spielplätze und dieser hier zum Beispiel ist auf einer großartigen Eigeninitiative entstanden. Was möchtet ihr tun, damit die Kinder mehr Spielraum haben? Das fragt eine engagierte Großmutter. Ich bin gespannt auf eure Antwort.
Ja, Sie haben Glück, das ist die einzige Stimme mit Jazz-Saxophon im Hintergrund. Von daher, aber trotzdem eine wichtige Sache. Wie sehen Sie das?
Ja, da würde ich gleich spontan darauf antworten. Die engagierte Großmutter, die dort gesprochen hat, ist zugleich eine hervorragende Opernsängerin. Die könnte zum Beispiel hier in der Stadt Gütersloh an irgendeinem Spielplatz mal ein Musical machen. Wir haben hier wunderschöne Plätze. Die könnte ein Kinderprojekt während der Ferienspiele machen. Also wir haben aber unabhängig davon eben dieses Kinderprojekt oder Musical, wie auch immer, mit den Kindern. Wir haben momentan einen Plan erarbeitet vom Jugendhilfeausschuss. Da suchen wir auch eben, dass es Defizite in der Innenstadt für Spielplatzmöglichkeiten gibt. Wenn ich zum Beispiel den katastrophalen Spielplatz an der Martin-Luther-Kirche da vorne sehe, wir haben eine Begehung gemacht mit Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses. Da wird sich der Ausschuss in den nächsten Monaten damit beschäftigen und es wird mit Sicherheit hier Veränderungen geben. Und die Innenstadt wird wirklich kundenfreundlicher nicht. Das gehört ja auch noch dazu. Die wird also kinderfreundlicher gestaltet werden. Aber daran arbeiten wir seit ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr. Und alle Fraktionen sind sich da einig im Jugendhilfeausschuss, dass dieses Thema unbedingt angegangen werden muss.
Jetzt bin ich selber in Gütersloh aufgewachsen, von klein auf hier auch geboren. Und der Spielplatz zum Beispiel, der eben angesprochen wurde, der ist schon seit ziemlich langer Zeit in dem Zustand. Warum dauert das denn so lange oder dauert es lange, bis solche Entscheidungen gefällt werden oder bis wirklich etwas gemacht wird?
Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam. Es war dort angeplant, ein Investor wollte dort ursprünglich auch irgendwelche Häuser bauen, wollte Platz für Immobilien schaffen und deswegen ist der Spielplatz dort wieder mal ein bisschen nach hinten gerückt. Es ist natürlich auch eine Sache, hier wird immer gefragt, was würde ein Bürgermeister dafür tun können. Vieles ist natürlich abhängig von der Politik, von politischen Entscheidungen. Und hier würde ich zum Beispiel als Bürgermeister auch mal meine Stimme erheben und sagen, komm, liebe Politik, jetzt macht mal endlich. Und das fehlt mir so manchmal eben, sage ich mal, ein Wort des Bürgermeisters zu bestimmten Themen zu sagen, so, das packen wir an und lasst uns die Sache mal in die Hand nehmen, gemeinsam mit den Bürgern und gemeinsam mit den Kindern dieser Stadt, die vielleicht auch Vorstellungen haben, womit möchte ich spielen, was möchte ich in dieser Innenstadt für mich als Kindersicht eben aus kleiner Kindersicht eben verbessern. Und das würde ich als Bürgermeister auch forcieren. Wir waren alle mal Kinder und das sollten wir nicht vergessen.
Sehr schön, das klingt dafür in meinen Ohren ziemlich gut. Wir machen weiter und zwar bleiben wir bei der Bildung und bei den Kindern. Wir haben eine Stimme eines Anne-Frank-Schülers, der Anne-Frank-Gesamtschule hier in Gütersloh. Und der hat auch eine ziemlich konkrete Frage. Hören wir mal rein.
Ich bin Schüler auf der Anne-Frank-Gesamtschule und mich würde interessieren, warum für viele Großprojekte unglaublich viel Geld da ist, aber die Toiletten auf der Anne-Frank-Gesamtschule in einem desolaten Zustand sind. Woran scheitert das?
Ja, jetzt muss man dazu sagen, also ich war selber auf der Anne-Frank-Schule und die Anne-Frank-Schule, da wurde ja einiges getan. Gerade im Oberstufenbereich und auch die Fassade hat sich deutlich verschönert, sage ich mal. Aber woran liegt denn das, dass eben so Kleinigkeiten dann nicht repariert werden, weil die Toiletten sind schon ziemlich lange eben schwierig?
Es reicht aber nicht aus. Es ist natürlich was getan worden, aber wir dürfen ja nicht nur kosmetische Korrekturen machen, sondern es mangelt zum Beispiel an der Infrastruktur, es fehlt zum Beispiel an Computern, an moderner Technik. Und das ist ja nicht nur die Anne-Frank-Schule, das haben wir in vielen Schulen. Und es ist ja nicht gerade umsonst die Grundschulinitiative gegründet worden, die nicht nur auf die Missstände in den Grundschulen hinweist, sondern die sehr deutlich sagt eben, wir haben in vielen Schulen haben wir Missstände. Wir sollten nicht nur immer die Fassaden und an die energetische Sanierung denken, sondern wir müssen auch an die Innenräume denken. Dazu gehören natürlich Toiletten. Und ich habe mich bereits mit dieser Initiative der Grundschulen in Verbindung gesetzt. Die haben aufgelistet, wo etwas fehlt. Die Verwaltung sieht das natürlich manchmal ganz anders. Aber auch hier würde ich als Bürgermeister sehr deutliche Worte finden und dann tatsächlich mal mit der Verwaltung vor Ort oder mit den Zuständigen in der Verwaltung, gar nicht mal mit der Politik, mit der Verwaltung vor Ort in die Schulen gehen und sagen, so, passt auf, mit denjenigen, zum Beispiel mit den Schülern, die sagen, auf diese Toilette kann ich nicht mehr gehen oder hier fehlt mir die Software für den Computer. Das ist eine Sache, die hören wir von Schülern, die hören wir sogar aus dem Lehrkörper immer wieder und die hören wir von den Eltern. Und wenn wir das nicht in absehbarer Zeit ernst nehmen, und da hat er vollkommen recht, wir geben viel Geld aus für Projekte, die wir eigentlich hinten anstellen müssen. Aber das Wichtigste, es wird immer von der Politik und von der Verwaltung gerufen, wir müssen etwas für die Bildung tun. Die Bildung fängt in den Kitas an und hört zum Schluss auch in der Schule auf und dann geht es auf der Uni weiter. Aber wir müssen doch die Voraussetzungen schaffen, dass in den Schulen eben sich die Kinder, die Schüler, dass sie sich dort wohlfühlen. Und das können wir auch nur mit einer guten Infrastruktur machen. Und von daher gehen ein ganz wichtiges Thema auch für die Zukunft. Aber wie gesagt, ich bin bereits im Gespräch mit dieser Elterninitiative und wir werden das Thema weiter verfolgen und angehen.
Wir bleiben gespannt. Wir gehen zum nächsten Thema und zu der nächsten Frage. Und da geht es jetzt, wir haben bei Jusselico kurz gesprochen und jetzt gibt es ja eben neue, schicke Bushaltestellenhäuschen. Aber auch da wurde ein konkretes Problem angesprochen.
Mich würde interessieren, was Barrierefreiheit bei den Bushaltestellen bedeutet, die jetzt hier in der Stadt Gütersloh um- und neu gebaut werden. Was heißt barrierefrei für Menschen mit einer Sehbehinderung oder eben auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten? Wie soll das konkret aussehen?
Genau, das ist die konkrete Frage. Was kann man dazu sagen?
Ja, auch da, dieses Thema gebe ich gerne zurück an den Baudezernenten und an den CDU-Bürgermeisterkandidaten Herrn Schulz. Herr Schulz hat es initiiert, dass wir neue Bushäuschen bekommen. Nach seinen Aussagen soll also auch der Behindertenbeauftragte, den wir hatten, dort mit einbezogen sein. Wir haben einen Behindertenbeirat. In diesem Behindertenbeirat ist dieses Thema, was gerade die Fragestellerin angesprochen hat, bereits zum Thema gemacht worden. Wie sieht es mit den Bushäuschen aus? Wie sieht es eben mit eben Barrierefreiheit dort aus? Und darum kümmert sich eben auch jetzt der Behindertenbeirat, den wir ja, was ich vorhin gesagt habe, mit initiiert haben. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Aber eben die Verwaltung hat es bauen lassen. Die Verwaltung hat eben diesen Auftrag erteilt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob alles tatsächlich so richtig ist. Es sind ja noch nicht alle Bushäuschen aufgestellt. Und deswegen haben wir jetzt die große Chance eben, bei denjenigen, die noch aufgestellt werden müssen, nochmal auf die Mängel hinzuweisen. Ist alles so richtig gelaufen? Hat der Behindertenbeauftragte sein Okay gegeben? Und das sind ganz wichtige Voraussetzungen, dass die nächsten Bushäuschen auch so aufgebaut werden, dass sie tatsächlich behindertengerecht und barrierefrei hier in Gütersloh stehen.
Jetzt stehen ja einige Bushäuschen ja bereits. Und wie ist da so die subjektive Wahrnehmung, Barrierefreiheit gegeben oder nicht oder noch Handlungsbedarf?
Also dazu muss ich ehrlich sagen, dass ich in den neu aufgestellten Bushäuschen noch nicht war. Ich habe sie mir nicht vor Ort angeguckt. Eben, es soll alles ebenerdig sein, laut Auskunft der Verwaltung soll es eben für Rollstuhlfahrer flach sein. Auf die anderen Sachen kann ich im Augenblick leider nicht eingehen, weil ich mir die Bushäuschen noch nicht intensiv angeschaut habe. Und glaube ich, es stehen ja auch erst 10 Stück oder wie viel.
Und
da werden wir eben sehen. Wir werden das aber nochmal im Behindertenbeirat ansprechen.
Okay, also das Thema ist noch nicht gegessen, da kann noch
was. Nein, überhaupt nicht. Das ist, und sowas muss ja aufgegriffen werden. Und da merken wir, wie wichtig die Bürger sind, weil Politik und Verwaltung sehen sehr oft nicht das, was die Bürger sehen. Und von daher gehen, es ist doch wichtig, dass wir solche Fragen bekommen und dass wir auf die Bürger eingehen und eben diese Vorschläge und Anregungen immer wieder aufnehmen und ernst nehmen.
Jetzt genau, das wäre die nächste Frage. Jetzt sprechen wir ja von einem Beirat, einem Behindertenbeirat. Wie wichtig sehen Sie denn eben diese Beiräte in der Kommunalpolitik? Werden die ernst genommen oder nur vereinzelt ernst genommen oder ist das mehr so eine politische Randgruppe?
Es kommt darauf an, wer sich für die Beiräte einsetzt. Ich habe sehr oft mal gesagt, manche Beiräte sind tatsächlich nur Alibi-Veranstaltungen. Ich habe mich da sehr intensiv dafür eingesetzt, vor vielen Jahren, dass wir ein Jugendparlament in Gütersloh bekommen. Tolle Möglichkeit, tolle demokratische Verhältnisse. Problem ist nur, dass viele in der Politik eben das Jugendparlament oder die Entscheidung des Jugendparlaments nicht ernst nehmen. Eben das JUPA hatte einen Antrag gestellt, nur mal als Beispiel eben eine Beleuchtung am Postamt zu machen. Auch der Seniorenbeirat ist in die ähnliche Richtung gegangen, hat gesagt, warum können wir das nicht machen? War vor einigen Jahren, die Politik hat das ignoriert. Und so kommen viele, viele Vorschläge, ob das der Seniorenbeirat ist, ob das eben vom Gestaltungsbeirat ist. Da werden Sachen aufgegriffen, interessanterweise. Da handelt es sich ja um Verschönerung der Innenstadt. Aber um die eigentlichen Probleme, die aus diesem Beirat Senioren, ob das aus dem Beirat Jugendparlament, ist ja kein Beirat, aber trotzdem, die werden meistens so nach dem Motto zur Kenntnis genommen. Und wenn ich das so sehe, wie viele Politiker sich tatsächlich mal in den Seniorenbeirat begeben oder wie viele ich im Jugendparlament sehe. Die sehe ich meistens nur vor den Wahlen. Und so kann ich überhaupt nicht mitbekommen, eben wie tatsächlich der Bürger tickt, wie ticken die Senioren. Da sitzen zwar Vertreter der Fraktionen, aber ich habe die selten diskutieren hören. Und vor allen Dingen, ich finde das sehr wichtig, eben das mitzunehmen, was also nicht nur in den Beiräten gemacht wird, sondern was der Bürger auf der Straße sagt. Ob das die Senioren, die Jugendlichen oder die Behinderten sind. Und all das, das sind ja Bürger unserer Stadt. Und für die müssen wir was tun. Und für die Bürger im Allgemeinen, würde ich mich als Bürgermeister sehr intensiv für einsetzen.
Also ein klares Statement hier. Wir machen weiter mit dem, mit einem auch sehr wichtigen Thema, das häufig in der Presse stand, und zwar die Kirmes. Da haben wir auch eine Frage einer jungen Dame und die hat, wie gesagt, eine Frage und die hören wir uns jetzt erstmal an und dann reden wir weiter. Ne?
Hallo, mein Name ist Caroline Toppmüller und man hört jetzt gar nichts mehr über das Thema Kirmes. Aktuell auf dem aktuellen Gelände kommt die Feuerwehr hin und ich frage mich jetzt natürlich, findet die Kirmes überhaupt noch statt? In welcher Größe findet sie statt? Vielleicht nur die Hälfte. Muss ich jetzt als Bürger nach Bielefeld fahren, um auf die Kirmes zu gehen? Da freue ich mich auf eine spannende Antwort.
Ja, die Kirmes ist natürlich sehr populär, gerade in Gütersloh. Da kommen eigentlich die Leute sogar aus Bielefeld hier hin und nicht andersrum. Aber wie sieht es da jetzt konkret genau aus?
Ja, wir haben eine mit über 300.000 Besuchern, ist die Michaelis-Kirmes, eine der größten Kirmesveranstaltungen in Ostwestfalen. Es gab ja Bestrebungen von der CDU, die immer wieder gesagt hat, wir müssen die Kirmes in die Innenstadt verlegen. Habe ich gesagt, ist ein absoluter Blödsinn, weil wo wollen wir hier in der Innenstadt eben Großfahrgeschäfte hinstellen, wie zum Beispiel das Riesenrad. Wir haben mit dem Jugendparlament gesprochen, das Jugendparlament hat auch sehr eindeutig gesagt, wir wollen die Kirmes weiterbehalten auf dem Marktplatz. Jetzt ist es natürlich so, jetzt kommt die Feuerwehr, das war ein demokratischer Beschluss und wir verlieren natürlich Flächen auf dem Marktplatz für die Kirmes. Jetzt ist ein Kompromiss geschlossen worden mit der Verwaltung und die Verwaltung hat den Schaustellern, also dem Kirmesbetreiber Herrn Schneider zugesichert, dass die Friedrich-Ebert-Straße zum Teil in Richtung Stadt auf Seiten des Amtsgerichtes gesperrt werden kann und die Bismarck-Straße von der Schulstraße bzw. von der Moltke-Straße angefangen bis hin zur Friedrich-Ebert-Straße wird komplett gesperrt und für die Kirmes quasi als Ausweichflächen zur Verfügung gestellt. Da wird natürlich ein Streifen für die Feuerwehr, für Rettungswagen freigehalten, aber ansonsten gibt es dort Ausweichplätze. Ich selber bin mit den Schaustellern durch die Innenstadt gegangen. Wir haben gemeinsam mit den Schaustellern, mit August Schneider, erarbeiten wir einen sogenannten Rundweg. Also ich glaube, hier in Gütersloh braucht keiner auf eine attraktive Kirmes zu verzichten. Vor allen Dingen muss keiner in der Innenstadt, die Einzelhändler müssen nicht befürchten, dass 9 Tage oder 10 Tage eben vor ihren Geschäften eine Fischbude oder ein Bratwurststand steht. Das wird alles im Bereich des Marktplatzes bleiben. Wie gesagt, da hat sich die Stadt eben bereit erklärt, Ausweichflächen zu schaffen, sodass wir nur einen neuen Rundgang für die Kirmes schaffen müssen. Also an die Fragestellerin und an alle, die gerne zur Kirmes gehen würden, die Attraktivität wird demnächst mit der neuen Platzgestaltung definitiv nicht leiden.
Also die Jugendlichen müssen keine Sorge haben, dass sie um ihre Kirmes kommen. Wir machen weiter mit der nächsten Frage und da geht es um Kindergartenbeiträge. War ja auch in der Presse deutlich vertreten, aber wir hören erstmal die Frage.
Meine Nichte hat mich kürzlich gefragt, warum die Stadt Gütersloh mit Familienfreundlichkeit wirbt, wenn die Kindergartenbeiträge doch immer teurer werden, die Schulbusse für die Grundschulen abgeschafft werden und das Leben für die Familien im Allgemeinen immer teurer wird.
Ja, also auch ein ziemlich wichtiges Thema, glaube ich, in Gütersloh, Kindergartenbeiträge. Wie sieht es da aus? Kann man da was verbessern? Sind die wirklich so hoch?
Ich bin sehr dankbar für diese Frage, Familienfreundlichkeit. Die BFGT und ich persönlich haben immer wieder angezweifelt, dass wir eine familienfreundliche Stadt sind. Ich habe mich da sehr mit der jetzigen Bürgermeisterin Frau Unger angelegt. Wir zahlen 30.000 Euro, hat die Stadt Gütersloh bezahlt, für einen Stempel, dass wir familienfreundlich angeblich sind. Und wenn ich das höre, was der Bürger immer wieder sagt, das sind jetzt die Kita-Beiträge. Wir haben vor 5 Jahren den ganz immensen Protest der Bäderpreise gehabt. Das war nicht familienfreundlich. Und wenn ich die Bürger höre über Familienfreundlichkeit, dann ist das, was wir als sogenanntes Zertifikat für 30.000 Euro erworben haben. Wir sind nicht familienfreundlich. Wir sind auf einem guten Weg dahin. Wir machen Verbesserungen. Bei den Kita-Sachen haben wir uns ganz, ganz intensiv für eine Senkung der Kita-Beiträge eingesetzt. Es sind 500.000 Euro dann gesenkt worden. Gemeinsam mit der SPD hat die BFGT das geschafft. Und ich habe immer wieder dafür plädiert, dass wir wesentlich mehr einsparen können, beziehungsweise die Bürger oder die Beiträge wesentlich höher senken können. Das ist allerdings gescheitert am Widerstand und an den Stimmen von den Grünen und von der CDU. Die hatten eben die politische Mehrheit und deswegen sind es in Anführungsstrichen nur 500.000 Euro gewesen. Aber es war der erste Schritt in die richtige Richtung. Und da müssen wir weitermachen, denn wenn wir Familienfreundlichkeit haben wollen, dann müssen wir auch sehen, dass wir Familien entlasten können und dass wir für Familien hier etwas bieten können, wo sich Familien wohlfühlen. Also tatsächlich Familienfreundlichkeit, Kinderfreundlichkeit, und dazu gehören viele Themen, die Sie gerade vorhin angeschnitten haben. Dazu gehört die Sauberkeit in Kitas, in Schulen. Das sind alles Themen, die wir angehen müssen. Und vollkommen, ich bin dankbar eben für diese Frage in Bezug auf die Familienfreundlichkeit. Ich sehe Gütersloh bei Weitem nicht so Familienfreundlichkeit und wir brauchen keinen Stempel für 30.000 Euro, wir brauchen Taten und Fakten. Es ist doch wunderbar, dass gerade bei diesem Thema Familienfreundlichkeit jetzt die Glocken anfangen zu läuten. Ich glaube, die da oben sehen auch ganz genau eben, dass da ganz dringend was getan werden muss. Und deswegen eben, das ist ja fast wie bei Don Camillo und Pepone. Hier sitzt der Bürgermeisterkandidat und eben die Glocken begleiten ihn eben und wünschen ihm alles Gute.
Ja, es könnte natürlich so sein, aber wir machen trotzdem erstmal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar haben wir über Lebensqualität gesprochen. Und Kultur gehört ja auch zur Lebensqualität und wir sprechen über die Freilichtbühne. Stimme ab.
Hallo liebe Bürgermeisterkandidaten. Ich wollte euch mal die Frage stellen. Die Freilichtbühne in Gütersloh habt ihr jetzt ja schön modernisiert. Nur ihr kennt das ja auch in Ostwestfalen, das ist ja auch sehr, sehr regenintensiv hier. Wie ist das denn jetzt, wenn es regnet? Habt ihr da mal vor, ein Dach zu installieren oder so? Wie könnt ihr euch das vorstellen, das zu realisieren?
Ja, so eine ziemlich konkrete Frage. Wir haben das ja mitgekriegt, beim Gütersloher Sommer gab es ja Ausfälle, sage ich mal. Und da wäre die Frage, okay, kann man da was machen oder unrealistisch, weil eben Freilichtbühne.
Nein, weil gerade die Glocken läuten, kann man nur in die Kirche gehen und Kerzen aufstellen und für gutes Wetter hoffen. Also man, auch da muss man sehr realistisch bleiben. Eben eine Überdachung der Freilichtbühne ist absolut illusorisch. Ich weiß auch nicht, was sie kosten würde. Wir haben gerade mit viel Geld eben versucht, oder nicht versucht, sondern eben die Freilichtbühne saniert. Es sind neue Bänke da. Was man machen könnte, ist einen Teil der Bühne zu überdachen. Das wäre möglich, weil der Regenschirm sieht ein bisschen ärmlich aus, der da ist. Und wenn es dann tatsächlich runterprasselt, dann hilft der Regenschirm auch nicht viel. Die Frage ist grundsätzlich okay. Ich würde aber eher damit anfangen, den Skaterplatz in Gütersloh zu überdachen. Denn da regnet es auch rein und dann hätten wir hier in Gütersloh wenigstens auch die Möglichkeit, denn auch das ist Kultur und auch das ist Freizeit, eben eine Überdachung des Skaterplatzes, da rede ich schon seit vielen, vielen Jahren davon. Aber wie vorhin jemand anders eben bei einer Frage sagte, es wird viel Geld für andere Projekte, mehr für, sage ich mal, kosmetische Korrekturen als für zweckmäßige Überdachungen ausgegeben. Also Skaterplatz halte ich für sehr wichtig und Mons Park muss ich leider eine Absage erteilen. Ich wüsste auch nicht, was es kostet, es wird aber ziemlich teuer werden.
Ja, die Skater würden sich auf jeden Fall freuen. Ich glaube, der Skaterplatz wird auf jeden Fall häufiger genutzt als die Freilichtbühne.
Aber ja, der wird ganzjährig genutzt und genau. Das wäre nämlich eine gute Idee dafür.
Sehr schön, wir machen weiter mit der nächsten Frage. Und zwar haben wir ein Thema ein bisschen vernachlässigt, und zwar Sport. Und es gibt einen Verein, den muss man in Gütersloh bestimmt niemandem vorstellen, und das ist der FC Gütersloh. Und da haben wir den Trainer der ersten Mannschaft, Heiko Bonham, besucht. Und auch der hat so ein kleines Statement, eine kleine Botschaft und eine kleine Frage.
Hallo liebe Bürgermeisterkandidaten, die Bürgermeisterwahl in Gütersloh steht vor der Haustür und wir vom FC Gütersloh möchten auch Grüße aus dem Haldewald senden. Ich hoffe und ich glaube auch, dass Sie als Gütersloher die Entwicklung in den letzten Monaten des FC Gütersloh verfolgt haben. Sie werden mitbekommen haben, dass es große Anstrengungen durch die Verantwortlichen, durch die Mannschaft gibt, den FC Gütersloh wieder zu einem großen, wichtigen Teil der Stadt zu machen. Es laufen große Anstrengungen, den Verein auf solide Basis zu stellen, endlich auch seriös zu führen. Und da hätten wir von der Vereinsseite mal eine Frage. Was können, was wollen Sie tun, um diesen Prozess des FC Gütersloh zu unterstützen bzw. zu fördern?
Ja, der FC Gütersloh hatte ja Glanztage, der hatte aber auch genauso schlechte Tage und wahrscheinlich hatte er ein bisschen das Gefühl, dass eben die Stadt nur zum FC Gütersloh hält, wenn die zweite Bundesliga vor der Tür steht. Wie ist da so Ihre Einschätzung?
Ja, das ist ja die Problematik. Wir haben ja nicht nur den FC Gütersloh, wir haben unzählige Sportvereine, ob das Fußball, Handball, Volleyball ist. So, und wenn wir uns für einen Verein einsetzen, fühlen sich andere Vereine ganz schnell vernachlässigt. Also da muss man schon das Gleichgewicht machen und ich bin ziemlich sicher, wir tun eine ganze Menge für den Gütersloher Sport. Wir haben mit Willi Kottmann einen hervorragenden, einen Gütersloher, der im Sportamt sitzt, im Fachbereich Sport, der mit Leib und Seele eben sämtliche Vereine quer durchs Beet unterstützt. Und dass wir letztendlich, was wir für den Heidewald tun können, das werden wir auch tun und das wird auch die Verwaltung mittragen und auch die Politik. Aber einen einzelnen Verein jetzt explizit herauszupicken, was würde der Badmintonverein sagen, der gerade mal eben dann einen Antrag stellt, ich möchte eben, weiß ich nicht, irgendwie einen Satz neuer Trikots haben, den wir uns nicht bezahlen können. Also da müssen wir schon versuchen, irgendwo eine gleiche Gewichtung zu bekommen. Ich sage einen Satz persönlich. Als es dem FC Gütersloh absolut beschissen ging, da war keiner da. Da war keiner da. Da bin ich mit den Verantwortlichen zum Sportamt gegangen, beziehungsweise zu Herrn Kottmann und zu der Andreas Kimpel. Was können wir tun? Was können wir tun, um diesen Verein zu unterstützen? Da bin ich in der Not gewesen. Ich möchte mich nicht dahinstellen, wenn die kurz vorm Aufstieg sind, weil dann laufen alle hinterher und meinen sich im Erfolg eben der Sport sonnen zu können. Nein, ich bin da hingegangen, als es denen schlecht ging. Und da wollte ich helfen. Wir haben überlegt, wie können wir Geld akquirieren, um den FC aus dieser Notsituation herauszubringen. Wir haben gute Gespräche mit Andreas Kimpel und Willi Kottmann geführt. Die Bürgermeisterin wollte uns unterstützen. Es ist damals leider nichts geworden. Wir hatten überlegt über einen Ball des Sports, den wir in der Stadthalle durchführen können, wo die Einnahmen dann auch dem FC zur Verfügung gestellt werden können. Das waren so Ansätze. Ich muss nicht immer dahin gehen, wenn sich der Erfolg abzeichnet. Ich muss dahin gehen. Oder ich sollte mich dann darum kümmern, wenn es jemandem schlecht geht, dann kann ich ihm die Hand reichen und sagen, wie kann ich dir helfen, damit es dir wieder gut geht. Das ist meine persönliche Einstellung.
Ja, vielen Dank für die Antwort. Wir machen weiter mit der letzten Frage. Und zwar geht es um ein Thema, das auch ziemlich präsent in den Medien war, und zwar Konversion. Und bevor wir lange drumherum reden, hören wir uns erstmal an, was gesagt wird.
Hallo, mein Name ist Annette Husemann von der Firma Engel & Völkers. Mich als Immobilienmakler, aber auch bestimmt viele andere interessiert das Thema Konversion sehr. Das heißt, was soll denn passieren mit den 1000 Wohnungen der Engländer, wenn sie nicht mehr in Gütersloh sind? Werden sie vermietet? Werden sie verkauft? Da würde mich eine spannende Antwort sehr interessieren.
Ja, ein Thema, was wir nicht missen sollten. Wie ist da so Ihr Standpunkt? Wie geht es da weiter oder wie soll es da weitergehen?
Ich hatte ja vorhin schon gesagt, als wir über die Frage des bezahlbaren Wohnraums gesprochen haben, 2/3 der Wohnungen, der 1000 Wohnungen befinden sich im Privatbesitz und von daher gehend weiß eigentlich kaum einer, wem gehören diese Wohnungen überhaupt, werden die überhaupt angeboten oder kümmern die sich selber um Vermietung oder Verkauf. 1/3 der Wohnungen gehört natürlich dem Bund. Und davon kann man ausgehen, dass die entsprechend am Markt angeboten werden. Eben die Diskussion, die wir ja momentan haben, worüber wir vorhin gesprochen haben, bezahlbaren Wohnraum, ob die Stadt dann Gebäude kauft, ist abhängig vom Geld. Aber Konversion, es ist ja nicht nur der Wohnraum, der geschaffen wird oder der Abzug eben der Familien, sondern Konversion betrifft ja auch den gesamten Flughafen. Da geht es eben um die Gewerbeflächen, wo wir uns immer dafür eingesetzt haben, eben auf der nördlichen Seite des Flughafens, nicht direkt auf dem Flughafen, Gewerbeflächen zu schaffen, damit wir aus der Misere der Gewerbeflächen hier in Gütersloh herauskommen. Die CDU hat immer gelacht und meint, nee, das brauchen wir nicht, hat andere Perspektiven gesehen. Unsere Anträge, eben ein interkommunales Gewerbegebiet zu schaffen mit der Stadt Hasewinkel, genauso wie es die Landesregierung gerne haben möchte, hat die CDU immer belächelt und abgelehnt. Wir sind jetzt in einer Misere, wo wir Gewerbeflächen ganz dringend benötigen. Wenn man das, was wir vor 3-4 Jahren bereits vorgeschlagen haben und beantragt haben, hätten wir das umgesetzt, dann hätten wir längst nördlich des Flughafens ausreichend Gewerbeflächen. Aber das sind eben politische Meinungen, politische Mehrheiten, die muss man leider akzeptieren. Jedenfalls auch dafür würde ich mich einsetzen, dass dieses Thema Konversion mit allen Facetten, was passiert auf dem Flughafen, dieses Naturschutzgebiet, haben wir doch noch Möglichkeiten für eine freizeitliche Nutzung? Können wir dort nicht ein Open-Air-Festival machen? Serengeti hört gerade auf, warum wollen wir das nicht in Gütersloh übernehmen auf dem Flughafen? Es gibt also viele Möglichkeiten, die eben in dieses Thema Konversion reingehen. Und das ist nicht nur der Wohnraum. Wie gesagt, es sind viele Möglichkeiten, die wir mit der Konversion haben. Wir müssen nur irgendwann mal eine Entscheidung treffen.
Ja, vielen Dank für diese letzte Antwort. Aber eine Sache, die haben wir uns noch überlegt. Und zwar gehen wir jetzt mit Ihnen hier rum, beziehungsweise Sie gehen rum. Und vielleicht finden Sie ja Gütersloher, die Interesse haben, direkt eine Frage zu stellen. Und Sie können direkt eine Antwort geben.
Ja, gerne. Machen wir doch.
Ja.
Tag, ich bin Nobby Morkes, Bürgermeisterkandidat 2015 für die Stadt Gütersloh. Hallo. Hättest du eine Frage an mich? Wie heißt du?
Ich bin die Jenny.
Hallo Jenny, hättest du irgendeine Frage, die ich dir gerne beantworten? Darf ich mich setzen nämlich? So, auf gleicher Ebene. Irgendeine Frage, die ich dir gerne beantworte. Was liegt dir auf dem Herzen?
Vielleicht so, was deine generellen Ziele sind als Bürgermeister.
Meine generellen Ziele sind, mich mit den Bürgern zu unterhalten, auf die Bürger zuzugehen. Ob das Jugendliche sind, Senioren eben, ob das das Mittelalter ist, in Anführungsstrichen, also quasi für die breite Bürgerschaft da zu sein und eben ihre Anliegen gegenüber Rat und Verwaltung eben zu vertreten und das intensiv und nicht nur eine Bürgersprechstunde im Monat zu machen.
Ja, das hört sich doch schon mal echt super an. Weil ich finde das so auch wichtig, dass man irgendwie Kontakt auch dazu hat, ne? Dass man irgendwie einen Ansprechpartner hat, wenn mal irgendwie was ist oder dass man sich an irgendwen wenden kann. Das ist für mich wichtig.
Ja, weil der Bürgermeister wird ja von den Bürgern gewählt und deswegen sollte er für die Bürger auch da sein und ihre Interessen vertreten.
Genau.
Richtig. Okay, dann danke ich dir erstmal für die Frage.
Gerne.
Gut, tschüss. Hallo. Guten Tag, ich heiße Nobby Morkes, bin Bürgermeisterkandidat hier für die Wahlen 2015. Darf ich Sie was fragen? Erste Frage, wie heißen Sie?
Annette Wilmes.
Annette, darf ich mich setzen? Dankeschön. So, haben Sie eine Frage an mich, die ich Ihnen natürlich gern beantworten würde?
Also es ist so, in Gütersloh läuft ja nicht alles rund. Und was mich ärgert, dass so viel Geld wird eingenommen und an verschiedenen Stellen oder an verkehrten Stellen ausgegeben. Was mich ärgert, wir haben sehr viele Kinder, die mittags zum Teil nichts Warmes zu essen haben. Meine Frage ist, werden Sie sich mehr um die Gütersloher kümmern oder machen Sie mehr Repräsentant?
Nein, ein Bürgermeister wird doch von den Bürgern gewählt, ja. Also soll er auch für die Bürger da sein und soll sich eben für die Bürger einsetzen und quasi ihre Anliegen in den Rat und in die Verwaltung tragen. Das ist mein oberstes Anliegen und Sie haben recht, wir haben einen Haushalt, der hoch verschuldet ist, obwohl wir gerade Schulden abbauen, aber wir könnten es noch mehr machen, weil es werden viele, viele Gelder für Sachen ausgegeben, die wir aus meiner Sicht eigentlich nicht brauchen. Eben. Es ist allerdings so, und da muss man auch als Bürgermeister, auch als Kandidat immer darauf hinweisen, vieles ist von politischen Entscheidungen abhängig. Ein Bürgermeister kann zwar das ein oder andere Mal ein Machtwort sprechen, er hat auch Kompetenzen, aber vieles, zum Beispiel Steuern senken, Kita-Gebühren senken, was ich für ganz wichtig halte, eben das sind alles Sachen, die kann ein Bürgermeister anstoßen, der kann eine Vorlage machen. Kann aber auch eben oder muss aber auch eben auf die Abhängigkeit und das Votum der Politik warten. Einsetzen dafür ja, auf jeden Fall. Aber letztendlich, wir haben gerade eine Senkung der Kita-Gebühren durchgezogen. Die SPD als auch der BFGT, zu der ich gehöre, wollten also 800.000 Euro senken. Die CDU, die Grünen haben dagegen gehalten. Ja, sehen Sie, und das sind dann demokratische Beschlüsse. Ich hätte es gerne besser gehabt eben für die Eltern. Und so haben wir viele Bereiche, die politisch eben abhängig sind. Aber als Bürgermeister würde ich mich natürlich für die Belange der Bürgerschaft einsetzen. Genau das, was Sie gerade gesagt haben. Denn Sie wählen den Bürgermeister und deswegen will und werde ich eben auch das vertreten, was die Bürger gerne möchten und was sie mir mit auf den Weg geben. Mhm.
Denn einfach mal öffentlich sein, präsent sein, einfach mal fragen, hallo, wie geht's und, ne? Ich will nicht, dass Sie die Steuern senken, geht ja gar nicht. Aber einfach mal nicht jede Milchkanne feiern, so wie es gewesen ist, sondern ja, einfach, ne, präsent sein und einfach ein offenes Ohr haben und auch mal richtig gucken, dass die Sachen richtig verteilt werden, weil vor einer Wahl wird immer viel versprochen. Was wird davon gehalten im Nachhinein?
Und genau deswegen schauen Sie sich mal bitte an. Wir haben immer wieder gesagt, als BFGT lassen Sie sich kein X für ein U vormachen. Was haben die anderen oder was haben alle Fraktionen und Parteien in den letzten 5 Jahren gemacht? Das vergessen viele. Mhm. Bei uns auf der BFGT-Homepage, da können Sie sehen, was haben wir umgesetzt, was haben wir gesagt. Versprochen haben wir gar nichts. Mhm. Wir haben immer wieder nur gesagt, wir versuchen es umzusetzen. Mhm. Und ich habe vorhin zu dem jungen Mädel gesagt eben, eine Bürgerstunde allein, eine Bürgersprechstunde alleine nützt nichts. Und es hat auch keinen Sinn, eben laufend, sage ich mal, Ausstellungen zu eröffnen, sondern ich muss permanent und das über 5 Jahre lang mit dem Bürger im Dialog sein. Denn dann weiß ich erst recht, wie unsere Stadt tickt und was möchte der Bürger und was kann ich für den Bürger als Bürgermeister, den Sie ja wählen werden, erreichen.
Genau so ist es. Okay.
Gut. Danke. Zufrieden?
Ja, fürs Erste.
Na, dann freue ich mich. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, ja, jetzt sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge mit Herrn Morges. Schön, dass Sie da waren. Aber eine Frage, die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Eine Frage, die jeder Bürgermeisterkandidat 100 Mal im Wahlkampf gestellt bekommt. Und zwar, warum glauben Sie, wären Sie der perfekte Kandidat, der perfekte Bürgermeister für unsere Stadt Gütersloh?
Ja, ich spreche erstens die Sprache der Bürger. Zweitens, ich komme nicht aus der Verwaltung, sehe deswegen eben auch die Verwaltung aus einem ganz anderen Blickfeld. Und vor allen Dingen, ich bleibe so, wie ich bin. Ich bin authentisch. Ich bin offen, ehrlich und direkt. Und ich glaube, das sind ganz wichtige Voraussetzungen. Und ich werde die Interessen der Bürger vertreten. Ich werde mich nicht verbiegen. Und offen, ehrlich und direkt eben werde ich die Interessen unserer Bürger in Gütersloh vertreten. Und das ist das, warum ich Bürgermeister von Gütersloh werden will.
Also ein klares Bekenntnis zu den Bürgern seitens der Partei BFGT und seitens Herr Morkes. Wir machen hier Schluss in der heutigen Folge und schalten Sie ruhig mal wieder ein. Bis dahin.
Dankeschön.